Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Vom 6. bis zum 9. Juni findet in den Ländern der Europäischen Union die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Seit der letzten Wahl im Jahr 2019 musste die EU durch die Corona-Krise, den Krieg in der Ukraine sowie die Energiekrise zahlreiche Herausforderungen meistern. Wie sich diese Ereignisse auf die europäische Parteienlandschaft ausgewirkt haben und welche Themen in der kommenden Legislaturperiode im Fokus stehen dürften, darüber soll es im heutigen Podcast gehen. Mein Name ist Christian Lenk, ich bin Senior Rentenmarktstratege für Rates und SSAs und habe heute zwei Gäste im Studio. Das ist zum einen Sophia Oertmann, Analystin für EWU Staatsanleihen und Daniel Lenz, Leiter Strategie Euro Zinsmärkte. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Hallo Christian.
Ja, es soll um die Wahl gehen und da fangen wir mal mit der ganz klassischen Frage an. Wie steht's denn in den Umfragen?
Also wenn wir uns die Umfragen aktuell anschauen, können wir feststellen, dass es schon gegenüber der letzten Wahl zu Verschiebungen kommen dürfte. Und zwar sieht es so aus auf europäischer Ebene wie auch auf nationaler Ebene in Deutschland oder auch in anderen großen Ländern, dass die politischen Ränder, vor allem auch der rechte Rand, gestärkt werden dürfte. Also ganz konkret, Nationalisten und Rechtspopulisten dürften im kommenden Parlament stärker vertreten sein, als es bislang der Fall war.
Also im Prinzip Trends ist ja auch ganz logisch, die wir auch auf nationaler Ebene sehen.
Absolut, mit einem Unterschied, weil wir natürlich eine Vielzahl von europäischen Staaten haben und nicht überall Rechtspopulisten gleichermaßen auf dem Vormarsch sind, steht nicht die Mehrheit der gemäßigten Parteien in Frage. Also Christdemokraten bzw. die Volksparteien, die Sozialdemokraten und die Liberalen, die ja so ein bisschen so die Mitte des Parlaments bilden und ja auch zusammengearbeitet haben bei Gesetzesinitiativen etc., die werden aller Voraussicht nach auch im kommenden Parlament eine klare Mehrheit haben. Es ist also ein Trend, der aber eben in abgeschwächter Form stattfindet im Vergleich zu dem einen oder anderen EU-Staat.
Sprechen wir mal etwas über das Personal. Also es wird ein Parlament gewählt und die einzelnen Parteien, zum Beispiel die Konservativen, die Europäische Volkspartei, die haben ja in der Regel einen Spitzenkandidaten, eine Spitzenkandidatin in diesem Fall. Wenn ich das allerdings richtig verstanden habe, ist Ursula von der Leyen die Spitzenkandidatin der Konservativen, steht aber gar nicht zur Wahl. Wie erklärt sich dieses Phänomen?
Ja, das macht die Wahl besonders spannend, ne? Wenn man eigentlich, also das ist ja auch das Problem vielleicht, dass viele Leute gar nicht so wissen, was genau sie da wählen und wie das Ganze funktioniert. Es ist tatsächlich so, dass in einzelnen Staaten die Bürger über im Prinzip die nationalen, über das Kontingent für die nationalen oder die Sitze des jeweiligen Landes im Europaparlament abstimmen. Und da wählen sie eben für konkret, können sie dann eben über ihre ihnen bekannten nationalen Parteien abstimmen. Aber es gibt keine europäischen Parteien. Und es gibt zwar auch eine europäische Spitzenkandidatin, aber in dem Fall jetzt für die Konservativen Ursula von der Leyen. Das heißt aber auch nicht, wenn jetzt die Konservativen, was zu erwarten ist, eine Mehrheit haben, dass unbedingt dann auch die Spitzenkandidatin die neue Kommissionspräsidentin werden muss. Also bei von der Leyen stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht, aber beim letzten Mal war es Manfred Weber für die Konservativen und dann wurde es Ursula von der Leyen. Das hat damit zu tun, dass das Vorschlagsrecht, wer in Zukunft an der Spitze der Europäischen Kommission steht, also wer die europäische Regierung bildet, dass das Vorschlagsrecht beim Europäischen Rat, also bei den Staaten liegt und nicht beim Parlament. Das Parlament muss danach noch dem zustimmen mit absoluter Mehrheit. Es kann also sozusagen jemand verhindern, aber es hat nicht die Möglichkeit, das selbst zu bestimmen. Also da muss man sagen, das ist ja auch ein Vorwurf an Europa, so ganz demokratisch, wie man sich das so ausmalen würde und man das auch von den Staaten her kennt, ist es in Brüssel bzw. Straßburg nicht.
Also zusammengefasst, die Wähler in Europa wählen zwar die Abgeordneten im Parlament, die Regierung kann aber zumindest was das Personal angeht, dann ganz anders aussehen?
Da die Staaten darüber entscheiden, ja.
Okay. Nun, also diese Regierung, das ist die Europäische Kommission. Und wer auch immer es werden sollte, der wird ja verschiedene Herausforderungen haben. Die haben wir ja zu Beginn schon angesprochen, beispielsweise Verteidigung ist ja ein wichtiges Thema gewesen in der vergangenen Legislaturperiode. Was kommt denn jetzt von 2024 bis 2029 als Schwerpunkt?
Ja, Verteidigung ist sicherlich auch das Schwerpunktthema der nächsten Legislaturperiode. Das bringen die jüngsten Krisen einfach mit sich. Konkret geht es vor allem um die Frage, wie die Verteidigungsausgaben finanziert werden sollen. Man ist sich relativ einig darüber und auch in der Bevölkerung der EU herrscht ein relativ großer Konsens darüber, dass die EU mehr Verantwortung im Bereich Verteidigung übernehmen soll. Das heißt, dass man sich da mehr koordiniert, aber auch die Verteidigungsausgaben in Summe weiter steigern soll. Problematisch ist nun aber, dass die Staaten an sich ja schon recht hoch verschuldet sind. Wir hatten ja jetzt auch wieder das Thema, als die Reform der EU-Fiskalregeln beschlossen wurde. Das heißt, diese Maastricht-Verschuldungsregeln ein bisschen angepasst wurden, dass wir sehen, dass eigentlich schon sehr viele Staaten diese Verschuldungskriterien brechen. Also vor allem, was die Regel des maximalen Defizits von 3% des BIP pro Jahr anbelangt. Da haben wir zahlreiche Staaten, unter anderem Italien und Frankreich, die dagegen verstoßen, also ein höheres Defizit haben. Man fragt sich also, wie soll man dann auch noch höhere Verteidigungsausgaben stemmen? Und insofern kommt hier die EU ins Spiel. Man ist sich also darüber im Klaren, die Ausgaben müssen gesteigert werden. Konkret kursierte da auch mal die Zahl von 100 Milliarden Euro für einen möglichen Verteidigungsfonds auf EU-Ebene. Das ist eine große Summe. Da ist dann natürlich die Frage, wo kann man das Geld herbekommen?
Aber da stellt sich dann auch doch wieder die Frage, wer entscheidet denn, ob dieses Geld überhaupt über die EU aufgebracht wird oder nicht? Also die EU-Kommission kann das ja auch nicht eigenständig entscheiden und so in den Raum werfen, egal wie hoch oder wie klein die Zahl dann ist.
Nein, es ist natürlich auch eine Frage, dass die europäischen Staaten darüber mitentscheiden müssen. Und es ist natürlich, besteht ja schon so ein bisschen die Gefahr, dass man sich's leicht macht. Wie du gesagt hast, Sophia, die Staaten haben momentan nicht das Geld. Trotzdem sollen die Verteidigungsausgaben gestemmt werden. Ja, und da gibt es natürlich die schöne EU. Da fällt ja das Geld ein bisschen wie Manna vom Himmel, weil nämlich Defizite, die die EU anhäuft, dafür müssen zwar die Staaten haften, sie werden aber nicht bei den nationalen Schuldenstandsquoten angerechnet. Und so ist es natürlich verführerisch, hier an der Stelle sich über die EU zu verschulden, ohne dass es eben die nationalen Staatsfinanzen belastet. Aber so ganz sauber ist das nicht. Ökonomisch macht das jetzt eigentlich nicht wirklich viel Sinn an der Stelle. Es ist ja mehr eine statistische Geschichte hier.
Um mal ein paar konkrete Beispiele zu nennen, ein Wort, das immer wieder kursiert in letzter Zeit, sind European Defence Bonds. Da ist so ein bisschen die Idee, dass die gemeinschaftliche Verschuldung, die man jetzt aktuell in Form von Next Generation EU, also des EU-Wiederaufbaufonds hat, dass man dieses Konzept doch fortsetzen könnte, nur jetzt eben für den Themenbereich Verteidigung, weil in gewisser Weise jetzt die Verschuldung am Kapitalmarkt durch die EU ja schon erprobt wurde. Die EU ist in kürzester Zeit zu einem sehr großen Emittenten herangewachsen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ob man dieses Konzept, abgesehen vom Projekt Next Generation EU, auch in den nächsten Jahren fortsetzt. Die EU hatte einen einheitlichen Funding-Rahmen entwickelt. Das heißt, sowieso sagen wir jetzt aktuell nicht mehr, es werden NGEU-Bonds aufgenommen, sondern es werden einfach EU-Bonds aufgenommen, unabhängig davon, wofür die Mittel dann eigentlich verwendet werden. Das heißt, hier hat man irgendwo auch schon einen Schritt in diese Richtung getan. Und man sieht es vielleicht auch am jüngsten Instrument. Die EU hat noch eine Ukraine-Fazilität eingeführt. Auch hierbei sollen 33 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen werden, auch wieder in Form von EU-Bonds. Das heißt, das ist ein Konzept, was man dann auch für den Themenbereich Verteidigung eventuell weiterdenken könnte.
Und es passt dem einen oder anderen ja durchaus auch ins politische Konzept, weil wir ja aus Südeuropa häufiger gehört haben, dass man eine Verstetigung dieser europäischen Schulden, also eine Verstetigung von Next Generation EU, ja durchaus anstreben möchte, im Hinblick darauf, dass die fiskalischen Rahmen Bedingungen und beziehungsweise die Möglichkeiten, zusätzlichen fiskalischen Spielraum zu schaffen, in Rom und Paris begrenzt sind. Und wenn man da also noch weiteres Geld auftreiben möchte, dann bietet sich natürlich die EU an. Man muss natürlich nur aufpassen, auch wenn es vielleicht inhaltlich gute Argumente gibt, zu sagen, ja, das ist eine europäische Aufgabe, das sollten wir europäisch finanzieren, dass wir aber nicht immer neue Themen und Gründe finden, warum sich die EU immer weiter verschulden sollte, weil es bleiben letztendlich Schulden, für die wir alle, auch in Deutschland, einzustehen haben.
Aber ist nicht genau das ein Risiko, was aus ja, vielerlei Mündern man doch hört, dass dieses Risiko jetzt schlagen werden könnte, weil Next Generation EU, wenn ich mich richtig erinnere, die Anfangsfinanzierung läuft ja nur noch bis zum Jahr 2026. Jetzt diskutiert man schon über das nächste Programm, Verteidigungsausgaben. Dann sind wir doch eigentlich schon an dem Punkt, wo die Verstetigung so langsam ins Rollen gekommen ist und die nächste EU-Kommission, die dann ja bis 2029 im Amt sein wird, die dürfte ja dann über dieses Thema auch zum gewissen Grad mitbestimmen, oder?
Ist ja noch besser. Man hat ja noch nicht mal den Rückzahlungsplan der bisher aufgenommenen Schulden genau geplant oder festgelegt. Und da macht man sich jetzt schon wieder Gedanken über die nächsten Schulden. Also das ist eine Verstetigung durch die Hintertür, könnte man auch an der Stelle sagen. Es gibt ja vielleicht auch Gründe zu sagen, Mensch, wenn wir keine Eurobonds haben und aufgrund der großen Herausforderungen brauchen wir EU-Schulden, aber wenn wir von Demokratie und Partizipation und sprechen der Bürger, dann sollte man vielleicht das auch ganz offen und direkt aussprechen. Und da kann man schon sagen, das passiert vielleicht nur unzureichend.
Kommen wir nochmal zur Wahl zurück. Wir haben ja jetzt viel über das Thema Verteidigung gesprochen als einer der ja, wichtigen Punkte, die für die nächste Kommission auf der Agenda stehen wird. Was haben wir denn noch? Mir fällt da vielleicht auch als Stichwort das Thema Außenhandel ein, beziehungsweise internationale Beziehungen, denn wir haben ja nicht nur die Europawahl jetzt im Juni, sondern vielleicht geopolitisch noch deutlich gewichtiger die US-Wahlen im November.
Genau, in der Tat sind das zwei wichtige Anlässe, die quasi zusammentreffen zeitlich. In den USA besteht zumindest das Risiko, dass es zu einer zweiten Präsidentschaft von Donald Trump kommen könnte. Und das ist natürlich ein Szenario, auf das man sich vermutlich bislang nicht wirklich hinreichend vorbereitet hat. Man hat wahrscheinlich lange gehofft, dass man das Szenario etwas mehr ignorieren kann. Jetzt sehen wir, wir müssen uns doch langsam intensiver damit beschäftigen auf politischer Ebene, was das für uns als EU bedeutet. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite die EU nach außen stärken, also in Form von Handelsabkommen, die wir mit anderen Staaten oder Staatengruppen schließen. Und zum anderen die EU nach innen stärken. Da ist das Stichwort der einheitliche Binnenmarkt, den wir in der EU haben. Blicken wir mal zuerst auf das Thema Handelsabkommen. Das sollte eigentlich für die letzte Legislaturperiode auch ein wichtiges Thema werden. Es hat dann doch aber an vielen Stellen wieder gestockt, was natürlich auch an den anderen Krisen lag, die dann kamen. Sehr wichtig ist das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, was, wenn es dann irgendwann käme, das größte Handelsabkommen wäre. Allerdings wurde das jetzt zuletzt wieder bis auf nach der Europawahl ausgesetzt. Und einen weiteren Rückschlag gab es auch im letzten Jahr. Da hatte man zwar auf der einen Seite positiv zu vermerken, dass man ein Freihandelsabkommen mit Neuseeland abschließen konnte. Das wurde aber etwas davon überschattet, dass die Verhandlungen mit Australien abgebrochen wurden. Das heißt, man sieht hier, dass selbst zwischen politisch, wirtschaftlich ähnlich gesonnenen Nationen es schwerfällt, Einigungen zu treffen. Und das ist natürlich ein gewisses Zeichen der Schwäche nach außen, was man so eher vermeiden sollte. Also man müsste sich vielleicht für die nächste Legislaturperiode überlegen, sollen bei Handelsabkommen wirklich hauptsächlich wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund stehen oder geht es nicht vielmehr auch darum, ein politisches Zeichen der Stärke zu senden, gemeinsame Standards zu etablieren, sich weniger abhängig, insbesondere auch von China zu machen und auch letztendlich die Versorgung mit wichtigen kritischen Rohstoffen sicherzustellen. Das sind alles Aspekte, die abseits der reinen wirtschaftlichen Faktoren eine große Rolle spielen.
Ja, das wäre sicherlich das Idealbild. Aber man muss sagen, die Realität ist, dass die EU davon weit entfernt ist. Und zwar nicht unbedingt, weil es da nur Konflikte zwischen der EU auf der einen Seite gibt und den eventuellen Handelspartnern auf der anderen Seite, sondern das Problem ist, dass die EU als solche ja untereinander sich ja auch nicht einig ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass die wirtschaftlichen Interessen innerhalb der EU zwischen Staaten durchaus stark divergieren. Es ist ja gerade in Bezug auf Mercosur ein ganz großes Thema gewesen. Ja. Da ist es einfach so, dass Frankreich eben andere Interessen hat als Deutschland. Da geht es eben vor allem um den Schutz der Landwirtschaft. Hier in Deutschland geht es dann eben um Schutz bestimmter Kernindustrien. Und da zieht man eben nicht unbedingt an einem Strang. Und wenn man sich innerhalb der EU schon nicht einig ist, ist es auch nicht unbedingt einfacher, hier als starkes Bündnis aufzutreten und das bestmögliche Verhandlungsergebnis mit anderen Wirtschaftsräumen zu erzielen. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da muss die EU einfach auch als in sich einfach dann doch nochmal stärker zueinander finden. Und da müssen vielleicht auch die Personen, die an der Spitze stehen, auch nochmal vielleicht teilweise stärker auch nochmal bereit sein, Brücken zu bauen.
Das wiederum verdeutlicht dann natürlich vielleicht auch die Notwendigkeit, sich in erster Linie um den Binnenmarkt zu kümmern und vielleicht weniger um die Beziehungen nach außen, die zunehmend schwieriger werden. Und wenn man auf den Binnenmarkt guckt, gibt es da sicherlich noch viele Potenziale, die geschöpft werden können. Es geht konkret eigentlich immer um das Wort grenzüberschreitend. Also wir müssen gucken, dass unsere Energienetze grenzüberschreitender werden, dass unsere Telekommunikationsnetze grenzüberschreitend sind, dass wir Hochgeschwindigkeitszüge zwischen den Ländern haben. Und das sind alles Aspekte, die unseren Binnenmarkt weiter stärken würden, wodurch dann auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU in der Welt steigen würde. Und nicht zuletzt ein weiterer Punkt, der bei der wirtschaftlichen Stärkung auch noch sehr relevant ist, das wären dringend benötigte Fortschritte bei der Kapitalmarktunion. Das ist ja ein Begriff, der immer wieder genannt wird, den man mehr als Prozess verstehen kann. Also da gibt es keinen klaren Anfang, kein klares Ende. Es ist eine Sammlung von wichtigen Maßnahmen. Aber im Kern geht es doch darum, sowohl für Investoren, als auch für Anleger, als auch für Unternehmen, die Finanzmittel brauchen, dass da die EU als gesamter Finanzmarkt zur Verfügung steht und wir aufhören, an Ländergrenzen Halt zu machen, sowohl was Finanzströme als auch Züge als auch Netze anbelangt.
Was wir aber zusammenfassend sagen können, es gibt ja immerhin schon mal gemeinsame Wahlen. Also an dem Punkt sind wir immerhin schon mal. Am 6. bis zum 9. Juni finden, wie eingangs erwähnt, die Wahlen zum EU-Parlament statt. Und ja, wir haben es gehört, das Europäische Haus ist vielleicht noch nicht ganz fertig gebaut. Da gibt es noch einige Baustellen vom Keller bis zum Dach. Und das wird uns auch in den kommenden Jahren begleiten und immer wieder für spannende Entwicklungen nicht nur an den Finanzmärkten sorgen. Sophia, Daniel, vielen herzlichen Dank für die sehr interessanten Einblicke in dieses sehr, sehr aktuelle und ja auch, glaube ich, langfristige Thema. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge des DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 6. Mai 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.